Also ich fasse mal ganz kurz zusammen, wo wir in der letzten Sitzung stehen geblieben waren. Wir sind jetzt bei Punkt 2, Philosophie, Einheit oder Vielheit. Und unsere Frage ist dabei, ob die Diversität, die ja auch zum Beispiel von Schelling beobachtet wurde, ob das jetzt charakteristisch ist für die Philosophie oder nicht. Das Problem ist, dass die Philosophie nicht empirisch ist. Das machen die Wissenschaften. Und bestimmte Philosophen haben daraus Konsequenzen gezogen, wo es um die Frage geht, ob Diversität überhaupt eine Eigenschaft vom philosophischen Diskurs sein kann. Und wir haben die letzte Sitzung ja abgeschlossen mit einer Passage von Alfred Ayer, der sagt, nein, also Philosophie ist nicht empirisch. Was bleibt dann übrig? Eigentlich nur noch Logik. Also Philosophie beschäftigt sich mit Aussagen, also formaler Charakter von Aussagen. Das heißt, Philosophie, philosophische Debatten beziehen sich eigentlich nur auf Schlüsse, die aus Begriffen gezogen werden können. Das heißt, Sätze, die entweder notwendig wahr oder notwendig unwahr sind. Das heißt, dass letztendlich, das hatten wir ja gesehen in diesem Fragment, es in der Philosophie keine genuine Debatten geben kann. Weil jeder, wenn er also gut auf den Begriffsinhalt schaut, genau feststellen kann, was aus diesem Inhalt gezogen werden muss. Nun, wenn man sagt, dass die Philosophie nicht empirisch ist, nicht weil sie sich mit Logik beschäftigt, sondern weil sie sich mit den Bedingungen von Aussage über die Wirklichkeit beschäftigt, dann sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Und das hatten wir ja auch in der vorigen Sitzung gesehen, wo wir feststellten, dass die Frage Begriff Wirklichkeit, ob jetzt der Begriff die Wirklichkeit bestimmt oder Wirklichkeit der Begriff, dass man das weder aus der Empirie noch aus der Logik ableiten kann. Dass das also, ich habe das damals formuliert, eine genuine philosophische Entscheidung ist. Und wenn das so wäre, das heißt, dass man weder die Sachlage empirisch beschließen kann, also wer jetzt recht hat, weder logisch, dann befindet man sich in einer Art von dritte Zone, wo Wahrheit, Unwahrheit eigentlich keine Rolle spielt. Und dann kann man sich fragen, wie muss man diese dritte Zone benennen? Also theoretisch, metatheoretisch oder vielleicht metaphysisch. Und ich greife mal diese letzte Bedeutung auf, vor allem, weil es ein Reizwort für Alfred Ayer war, ein Autor, den wir normal, also in der Regel gerne beipflichten, aber den wir hier mal ein bisschen kitzeln möchten. Er würde sagen, metaphysische Aussagen sind Aussagen, die vorgeben, empirisch zu sein, aber die das eigentlich nie sein können, auf der Grund dessen, was sie eigentlich sagen wollen. Wenn man zum Beispiel sagt, das nicht nichtet, da gibt man ja in seiner Form des Sprechens vor, dass man über einen empirischen Gegenstand handelt, aber zugleich verneint man eigentlich, dass man über diesen Gegenstand überhaupt etwas aussagen kann, indem man über das Nichts spricht. Aber dennoch möchte ich für diesen Begriff metaphysisch plädieren. Und das ist vielleicht ein bisschen verwirrend, aber ich denke, dass es einen neuen Blick auf die Philosophie wirft. Und damit wir nicht ganz alleine in den kalten Regionen der Philosophie uns umbewegen, suchen wir jetzt Unterstützung bei einem Autor, der genau diese Bedeutung von Metaphysik auch aufgreift, nämlich Collingwood, in seinem Werk An Essay on Metaphysics. Und das ist ein ganz berühmtes Buch, in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts geschrieben und das ich sehr empfehlen kann. Nun, er greift die klassische Bedeutung von Aristoteles auf, dass Metaphysik eigentlich die Wissenschaften von den ersten Ursachen ist, also Weisheit. Aber er deutet das so, dass diese erste Ursache eigentlich die Basic Presuppositions sind, von woraus über die Wirklichkeit gesprochen wird. Das ist also keine, Metaphysik wäre dann keine empirische Wissenschaft in dem Sinne, dass sie die fundamentalen Bausteine der Materie untersucht, ja, denn das tut die Physik. Ich mache mal eine ganz kleine Fußnote. Ich werde das, nachdem wir dieser Teil der Vorlesung abgeschlossen haben, nochmal darauf zurückkommen. Die aristotelische Metaphysik ist insofern ein bisschen verwirrend, weil die aristotelische Metaphysik teilweise empirisch ist. Wenn er zum Beispiel feststellt, dass es einen ersten unbewegten Beweger gibt, ist das eine empirische Behauptung. Und auch wenn er feststellt, wie viele unbewegte Beweger es gibt, ist es eine empirische Behauptung. Weil er sagt nämlich, da musst du die Astronomen fragen. Weil du musst nämlich sehen, wie viel Himmelssphäre es gibt. Zugleich findet man in dieser Metaphysik von Aristoteles eine ganze Menge Begriffe, die gar keinen empirischen Inhalt haben. Wie zum Beispiel Akt, Potenz oder der Begriff Prinzip oder der Begriff Ursache. Es gibt nämlich eine ganze Menge verschiedene Typen von Prinzip, es gibt eine ganze Menge verschiedene Typen von Akt, Typen von Potenz und das sind eigentlich die, ich sag mal so, die Wegweiser, mit denen man sinnvoll über empirische Inhalte sprechen kann. Bei Aristoteles ist das alles noch nicht gut ausgesaubert und ehrlich gesagt in der Geschichte der Philosophie ist das auch eigentlich nicht immer gut ausgesaubert und die Theorie, die ich langsam jetzt versuche zu entwickeln, anhand von Collingwood und später Althusser, versucht uns ein systematisches Mittel in der Hand zu geben, hier eine Entscheidung zu treffen. Und wenn Sie mir sagen, ja, aber das kannst du doch nicht empirisch beweisen, dass man so über die Philosophie sprechen kann, dann sage ich, in der Tat bin ich völlig mit Ihnen einverstanden. Letztendlich nicht empirisch, weil es eine philosophische Position ist. Aber in einem gewissen Sinne dennoch empirisch, weil es eine Aussage macht, auch über die historische Praxis der Philosophie. Und dieser historische Teil, den möchte ich gerne anhand von Collingwood explizieren und dann der genuin philosophische Teil anhand von Althusser. Es ist vielleicht ein bisschen komplizierter, aber ja, dafür sitzen Sie hier in der Vorlesung. Also wenn Collingwood jetzt über die Metaphysik spricht, dann meint er also nicht die Metaphysik im empirischen Sinne, ja, weil das tut die Physik, aber die Metaphysik untersucht die fundamentale begriffliche Ursache, das heißt Axiomen. Sie ist insofern begrifflich empirisch. Zum Beispiel, dass die Welt existiert. Das ist nämlich empirisch nicht zu beweisen. Oder dass sie erkannt werden kann. Das ist auch nicht zu beweisen. Wenn Sie versuchen, einen Beweis für diese beiden Thesen zu geben, dann müssen Sie eigentlich schon annehmen, dass die beiden Thesen wahr sind. Anders macht Ihr Beweis gar keinen Sinn. Okay, die Metaphysik ist also keine Wissenschaft vom Seienden als Seienden, das heißt keine Ontologie, aber sie untersucht die Absolute Presuppositions. Collingwood hat eine etwas forcierte Interpretation von Aristoteles, aber ich denke, wenn man die Unterscheidung macht, die ich vorhin machte, dass man in der aristotelischen Metaphysik eilig das Physische rausholen muss und dann mal schauen, was übrig bleibt, dass die doch ziemlich weit trägt. Wenn Sie mal das für sich selbst durchziehen möchten, dann nehmen Sie einfach die Physik von Aristoteles, zum Beispiel das 8. Buch der Physik, und dann legen Sie das auf die Metaphysik und alles, was sich deckt, holen Sie aus der Metaphysik. Dann haben Sie, was Collingwood Metaphysik nennen würde. Also die nicht empirische, aber die Absolute Presuppositions studiert. Absolute Presupposition heißt also die nicht näher zu begründende Voraussetzungen. Nun, welche das sind, also welche Absolute Presuppositions angenommen werden, kann man nur historisch feststellen. Man muss dann schauen, wie bestimmte Philosophen über die Wirklichkeit sprechen. Die Metaphysik ist insofern eine historische Wissenschaft. Ja, das ist ziemlich provokativ. Also in diesem Sinne kann die Metaphysik eine Wissenschaft sein mit den Methoden nicht der Philosophie, sondern der Geschichte. Wobei Geschichte nicht das, wie Collingwood sagt, Copy and Paste ist. Das heißt, sie suchen sich 20 Fakten und kopieren die in einen schönen Aufsatz oder ein Buch zusammen und machen mal ein bisschen Leim und Zement drum. Nein, das heißt, heraussuchen, herausversuchen zu finden, was die Fragen sind, die zu dieser konkreten Absolute Presuppositions überhaupt geführt haben. Oder, wenn eine bestimmte Frage gestellt wird, unter welche Bedingungen diese Frage überhaupt gestellt werden kann. Weil das sind ja die Bedingungen, die auch zu diesen Antworten geführt hat, die Sie ja in den philosophischen und wissenschaftlichen Texten finden können. Das heißt, kurz formuliert, das Aufdecken der begrifflichen Ausgangspunkte. Und wenn Sie jetzt sagen, aber das ist ja doch eine unmögliche Wissenschaft, dann müssen Sie gut dieses Wort Absolute Presupposition unterstreichen. Weil es ist vielleicht nicht tunbar herauszufinden, was eine gewisse Person also in seinem Kopf mitdachte, als eine gewisse Behauptung aufstellte. Das ist in der Tat sehr schwierig. Aber was Sie dennoch herausfinden können, ist, unter welche Bedingungen überhaupt eine solche Aussage Sinn hat oder nicht. Das heißt, das versuchen herauszufinden, dass wenn man das verneint, die Aussage eigentlich gar keinen Sinn mehr machen. Ja? Ich gebe mal ein ganz kleines Beispiel. Ein Empirist, der davon ausgeht, dass man also Aussage nur machen kann, indem man seine Augen öffnet und die Wirklichkeit auf sich wirken lässt, setzt eigentlich voraus, dass die Wirklichkeit eine gewisse Stabilität hat. Aber das kann er natürlich empirisch nicht beweisen. Er muss das voraussetzen. Jetzt ist die Frage, wo diese Voraussetzung gemacht wird. Also wenn er ein Philosoph vom mathematischen Typ ist, dann weiß er das selbst und dann wird er erstmal versuchen, das als eine Art von Axiom anzunehmen. Also Hegel wäre ein solcher Philosoph, der sehr gut weiß, also unter welche Bedingungen kann ich eigentlich meine eigene Aussage machen? Aber es gibt viele Philosophen, die greifen eigentlich die Presuppositions auf, die allgemein gelten. Die, sagen wir mal, durch das Weltbild oder durch spontane Überzeugungen oder durch die Religion mitgeliefert werden. Also wenn Sie jetzt hier rausgehen, Sie sind zwar philosophisch geschult, aber Sie werden sich nie eigentlich die Frage stellen, ob jetzt tatsächlich die Welt dreidimensional ist. Obwohl das natürlich vorausgesetzt werden muss, wenn Sie Ihr Bein also ausschlagen. Das heißt, Sie nehmen das einfach an. Okay. Nach Collingwood, und nochmals, ich glaube, dass er da ein guter Punkt hat, hat die Metaphysik das eigentlich immer gemacht. Die Metaphysik ist also keine Physik, sondern die Metaphysik hat immer, wenn man sich die Geschichte der Metaphysik anschaut, eigentlich immer diese Aufgabe sich selbst gestellt. Und wenn wir uns jetzt mal Inhaltsaufgabe dieses Buches anschauen, dann sehen Sie immediat, welches Programm er verfolgt. Also in dem ersten Teil legt er seine Auffassung über Metaphysik dar, und das ist dann diese historische Bedeutung der Metaphysik. Er fängt an mit Aristoteles Metaphysics. Weshalb Aristoteles? Weil Aristoteles, er hat zwar diese... Wenn man über Metaphysik spricht, gilt Aristoteles eigentlich immer als derjenige, der diese Wissenschaft grundgelegt hat. Zwar natürlich immer die Frage ist, was nennst du dann aristotelische Metaphysik? Weil Aristoteles da selbst ein bisschen vage ist, indem er mehrere Projekte so benennt. Okay, Aristoteles Metaphysics. Aber dann immediat im zweiten Kapitel, No Science of Pure Being. Er sagt, diese Metaphysik bei Aristoteles ist keine Wissenschaft vom reinen Sein. Im dritten Kapitel, Metaphysics without Ontology. Er sagt also, Ontologie hat eigentlich nichts mit Metaphysik zu tun. On Presupposing. Metaphysik ist eigentlich die Wissenschaft, die sich mit Voraussetzungen beschäftigt. Und dann, wie heißt die Wissenschaft, die Absolute Presupposition studiert? Metaphysik. Also das ist Kapitel 5, The Science of Absolute Presuppositions. Aber wie er gesagt, dass welche in einer bestimmten Periode angenommen werden, kannst du nur historisch feststellen. Ich gebe nachher einige Beispiele. Deshalb Kapitel 6, Metaphysics as a Historical Science. Und dann 7, The Reform of Metaphysics. Sagt, okay, dann müsste die Metaphysik also ab jetzt anders aufgezogen werden. Nun, als Historiker stellt Collingwood fest, dass diese Absolute Presuppositions, und ich glaube, das ist sein genuiner Beitrag an der Geschichte der Philosophie, dass diese Absolute Presuppositions wechseln. Also in diesem Buch gibt es so einige Beispiele, wo es geht um den Begriff der Substanz oder Begriff der Ursache. Er hat andere Bücher geschrieben über Konzept von Natur. Und er zeigt, dass wenn ein antiken Denker über Natur spricht, eigentlich etwas ganz anderes meint, als was wir meinen. Und das muss man sehr seriös nehmen, weil es heißt nicht, man meint ein bisschen etwas anders als eine andere Person, wie wir so eigentlich etwas von, also eine verschiedene Auffassung haben können. Nein, die Absolute Presuppositions sind anders. Das heißt, du kannst sie eigentlich gar nicht aufeinander reduzieren. Also, man könnte, obwohl Collingwood einen ganz anderen Ansatz hat, das ein bisschen vergleichen mit, was Thomas Kuhn gemacht hat, mit seinen Structures of Scientific Revolutions, also die Idee der Paradigmata. Und er gibt dann ein Beispiel aus der Physik, wo es geht um den Bezug zwischen Ereignis, Ursache. Und er hat mal untersucht, wie also Wissenschaftler über den Bezug Ereignis, Ursache denken. Und er stellt fest, er systematisiert das ein bisschen, dass sich im Laufe der Geschichte der Physik hier ganz verschiedentlich drüber gedacht wurde. Zum Beispiel, dass nicht alle Ereignisse eine Ursache haben. Eigentlich muss ich Ihnen sagen, wäre das die meist normale Auffassung, weil zu beweisen, dass alle Ereignisse eine Ursache haben, ist ziemlich schwierig. Und zu beweisen, dass keine Ereignisse eine Ursache haben, ist ziemlich schwierig. Aber feststellen, dass einige Ereignisse eine Ursache haben, das ist relativ einfach. Nun, er stellt fest, dass es genau um diese grundsätzlichen Entscheidungen geht. Alle, keine oder einzige. Weil wenn Sie behaupten, dass alle Ereignisse eine Ursache haben, dann sprechen Sie natürlich ganz anders über Ereignis, als wenn Sie meinen, dass keine Ereignisse eine Ursache haben. Die beiden Begriffe von Ereignis und von Ursache, die können Sie nicht miteinander verwechseln. Obwohl vielleicht nominell da beide Male Ereignis steht. Und an diesem Beispiel, ich werde das nachher mit Ihnen gemeinsam lesen, macht er auch die Kompetenzen der verschiedenen Wissenschaften deutlich. Er sagt, die Physik nimmt einen solchen Ausgangspunkt an. Sie geht davon aus, alle Ereignisse haben eine Ursache. Ich sage nochmal, das kann man also empirisch nicht beweisen. Die Logik beschäftigt sich mit der Frage, was ist jetzt eigentlich eine Absolute Presupposition? Welche formale Struktur hat das? Das ist also die formale Struktur eines Axiomas. Und der Metaphysiker stellt fest, welche also Ausgangspunkte angenommen werden müssen, damit diese physische Position alle oder keine oder einige ermöglicht werden. Ja, so haben die drei Wissenschaften, Physik, der sich also über einen empirischen Gegenstand beschäftigt, die Logik, die sich über das formale Charakter der Aussage und die Metaphysik, die sich unter den, ja, sagen wir mal, Bedingungen, unter denen diese Aussage überhaupt sinnvoll ist. Die drei Wissenschaftler beschäftigen sich je mit ihren eigenen Gegenstand. Und da sehen Sie auf Seite 54, 55 von An Essay on Metaphysics. Ich lese das mal vor. But I agree with my hypothetical reader, also er ist in Gespräch mit einem Leser, aber das ist natürlich nur hypothetisch. But I agree with my hypothetical reader that there are two things you can do with absolute presuppositions. And I agree that one of them is what the ordinary scientist does, nämlich die einfach annehmen. And the other, what the metaphysician does, nämlich herausfinden, welche das sind. You can presuppose them, which is what the ordinary scientist does. Or you can find out what they are, which is what the metaphysician does. When I speak of finding out what they are, I do not mean finding out what it is to be an absolute presupposition, which is the work for a logician. I mean finding out what absolute presuppositions are in fact made. When I say that this is what the metaphysicians do, I mean that this is what I find them doing when I read their works from Aristotle onwards. So er sagt, wenn ich das sage, dann mache ich auch selbst eine historische Bemerkung. Ich habe nämlich geschaut, was Philosophen tun. Ich mache mal eine kleine Fußnote. Sie können jetzt sagen, das ist ganz modern. Und vor allem, wenn wir nachher uns den Althusser anschauen, dann kommen wir so bei Marxisten und da können Sie sagen, ja, gut, ja, 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 gut. Aber ich gebe Ihnen mal zu bedenken, wenn Sie sich die mittelalterliche Philosophie anschauen, von der man sagen könnte, okay, die wäre jetzt ganz konservativ, den kann man keine revolutionäre Idee vorwerfen, könnte man sagen. Nun, die tun genau dasselbe. Man hat Ausgangspunkte des Glaubens und jetzt versucht man an der Artesfakultät, an der philosophischen Fakultät, genau die Bedingungen herauszuarbeiten, unter denen du überhaupt diese Aussage sinnvoll formulieren kannst. Ja? Also dieses ganze, also Interpretieren von Aristoteles hat, abgesehen von dem rein philologische Interesse, das die mittelalterliche Autoren hatte an dem Text selbst, direkt auch die Bedeutung, also was hilft uns das, bei zu verstehen, was wir eigentlich sagen wollen? Also wie können wir das überhaupt sinnvoll formulieren? Also wenn Thomas den Aristoteles ins Haus holt, ist das für ihn der einzige Grund. Wenn er all diese Kommentare zu Aristoteles schreibt, die er quasi für sich selbst geschrieben hat, als eine Art von Verständigung, als er seine theologische Werke schrieb, aber wie kann ich also sinnvoll, rational über Schöpfung, über Mensch, über Seele, über Trinität und so weiter sprechen? Also wenn Collingwood sagt, das ist eigentlich, was Philosophen, die wir normalerweise als Metaphysiker betrachten, tun, ja, das ist, dann stimmt das. Übrigens, ein anderes Beispiel wäre Anselm. Sein Gottesbeweis ist eigentlich nur eine Reflexion über, was meinen wir eigentlich, wenn wir über Gott sprechen, und daraus ein Fazit zu ziehen. Okay, ich werde das noch öfters wiederholen, aber wir kommen an Stelle, wo Sie sagen werden, und dann zeige ich Ihnen, dass das gar nicht so merkwürdig ist. Dass wenn man, um es mal polemisch zu formulieren, dass wenn man das verneint oder nicht wahrhaben will, man in diese Debatte, also was Philosophie eigentlich ist, eine ganz bestimmte Position einnimmt, mit ganz bestimmten Folgen. Okay, when I say that this is what metaphysicians do, I mean that this is what I find them doing when I read their works from Aristotle onwards. I shall give a few examples in part 3. Da gibt es so mehrere Beispiele. Let us return to my three-numbered sentences, die er vorhin schon angesprochen hatte. The business of an ordinary scientist relatively to these three sentences is to presuppose in a scientific work, yet if he is in a Newtonian, that some events have causes. If he is a Kantian, that all events have causes. And if he is an Einsteinian, that no events have causes. Okay, das sind Beschreibungen von physischen Systemen. The business of a metaphysician is to find out that Newtonian scientists presuppose that some events have causes. Also das Feststellen, was eigentlich vorausgesetzt ist, weil Physiker das nicht immer direkt sagen. That Kantian scientists presuppose that all events have causes and that Einsteinian scientists presuppose that no events have causes. I have marked these three last propositions with an M. Sehen Sie, ja? By way of indicating that they are metaphysical presuppositions. These three are true metaphysical propositions. Und jetzt müssen Sie true mal unter streichen, weil diese drei können ja nicht gleichzeitig wahr sein. Und dennoch nennt Collingwood die wahr. Also Collingwood versucht in seinem Werk eigentlich auch eine Logik für Historiker zu entwickeln. Also wenn die Historiker eine Behauptung machen über wahr oder unwahr, ist das natürlich keine logische Behauptung, zumindest nicht eine logische in dem formalen Sinne, sondern eine Behauptung über Presuppositions und was aus diesen Presuppositions folgt. Und er würde dann auch sagen, ein Denker macht einen Fehler, wenn er gewisse Presuppositions annimmt und nicht daraus schließt, was man eigentlich daraus schließen müsse. Und das kann der Historiker feststellen. Der stellt fest, also unter welche Bedingungen ein Autor seine Theorie aufbaut und er schaut, was er daraus schließt. Das ist auch, wenn ich eure Hausarbeiten lese und sage, unbegründeter Schluss. Und wenn Sie das oft haben, ja, dann kriegen Sie die Hausarbeit zurück. Und so kann man hier sagen, dass der Denker also nicht weiß, was er sagt. Man kann dann natürlich fragen, vielleicht meint er, dass er ein Set von Presuppositions A hat, aber dass er eigentlich seine Schlüsse zieht aus Presuppositions B, die er eigentlich nicht direkt selbst weiß. Okay, aber das ist wieder Job von einem Historiker, das rauszufinden und zu fragen, weshalb behauptet er, ich nehme A an, aber nimmt as a matter of fact B an. Also diese Problematik werden wir später noch sehen. Man kann über true historical propositions sprechen und nicht immer ist dieselbe historische Proposition wahr. Also Logiker werden hier ein bisschen nervös. And the false metaphysical propositions, false historical propositions. It is the proper business of a metaphysician to answer the question what absolute presuppositions are. Jetzt kann ich hier das bei mir selbst nicht. Or were made by Newtonians, Kantians, Einsteinians and so forth. These are historical questions. Insofern richtet Collingwood sich sehr stark auf historische Quellen. Und er versucht, die verschiedenen Voraussetzungen, die im Laufe der Geschichte gemacht wurden, festzustellen. Und das ist, was er nennt, die Reform of Metaphysics. Und hier sieht er, dass die Metaphysik sich erstmal zu einer echten Wissenschaft entwickeln kann. Wenn sie die Methode der Geschichte, Geschichtswissenschaft annimmt. Für Philosophen, insofern ist das ganz lustig hier, für echte Metaphysiker ist das natürlich also sehr verwirrend. Aber ich muss sagen, und das haben Sie wohl gemerkt, nicht nur in dieser Vorlesung, sondern auch andere Vorlesungen, ich pflichte dem bei. Obwohl ich denke, dass man noch weitere Schritte setzen müsse, weil in gewisser Hinsicht ist natürlich die Geschichtswissenschaft keine Wissenschaft nach den Kriterien, wie wir das eigentlich von der Naturwissenschaft verlangen. Und deshalb müssen wir auch noch den nächsten Schritt setzen. Ich möchte das aufbauen, wenn wir mit Althusser anfangen. Aber erst doch mal hier lesen, was Collingwood sagt. How can metaphysics become a science? The answer is, by becoming more completely and more consciously what in fact it has always been in historical science. The reform of metaphysics, und so, ich mache nochmal eine Fußnote, so sehen Sie, dass diese Position selbst sich natürlich auch historisch begründet wissen will. The reform of metaphysics, long looked for and urgently needed, can be brought about by nothing more abstruse or difficult than its adoption of principles and methods which are now common form among historians. Yeah? And the extent to which metaphysics has already been a science in the past is governed by the extent to which it has already been history. Yeah? Das ist auch, als ich den Text von Heidegger hier vorstellte, dass ich das also aus einer anderen Perspektive tat als Heidegger, weil wo es geht um zu wissen, was Denker in einer gewissen Periode gesagt haben, man historische Forschung tun muss und die Methode der historischen Disziplinen akzeptieren. Also du kannst nicht einen historischen Text quasi messen mit deiner eigenen absolute presuppositions. Um sicher zu sein, natürlich, da kommt immer etwas raus. Es kann jeder Mathematiker Ihnen sagen, nehmen Sie mal einfach so 10 Axiomen, schmeißen Sie die mal zusammen und lassen Sie mal einen Rechner. Also dann schütten Sie auch noch mal einige Daten da rein und dann lassen Sie einen Rechner mal Schlüsse ziehen. Da kommt natürlich was raus. Und Sie können das auch interpretieren. Sagen wir mal, wie Kunstinterpreten ein Kunstwerk. Ja? Ich meine, anything goes. Aber die Frage ist, was man dann weiß. Und meine These ist, sobald man eine historische Aussage macht, also über Pythagoras, Parmenides, Heraklit spricht, man sich an dem Sachverhalt halten muss, den man hier besprechen will, nämlich an den historischen Autor. Gut. So far, so good. Also ich kann das gut folgen, was Collingwood tut. Aber was er nicht tut, und ich denke, das müsse man tun, ist, dass er in eine bestimmte Periode selbst schaut, was die Konflikte zwischen Denker sind. Also er untersucht eigentlich eher, wie das eine System im anderen übergeht. Und da hat er so eine Theorie, dass natürlich bei Wissenschaften es nicht nur eine Voraussetzung ist, sondern ein ganzer Set. Und dass also diese Paradigmenwechsel, werde ich es mal nennen, sich insofern vollziehen, dass zwar ein Teil der Absolute Presuppositions erhalten bleibt, deshalb können die Wissenschaftler auch etwas miteinander kommunizieren und haben sie die Idee, dass sie sich verstehen, aber dass ein Subset an Presuppositions eigentlich fundamental anders ist. Bis dann eigentlich dieses Subset, das ja natürlich auch bestätigt werden muss, also so stark geworden ist, dass dieser Subset von den anderen Presuppositions eigentlich gar nicht mehr als seriöse Wissenschaft gilt. Und dann kann man gar nicht mehr kommunizieren mit den Personen aus den vorangehenden Perioden. Aber das ist vielleicht der Blick der Historiker, der so von weit weg durch die Geschichte schaut. Aber wir als Philosophen haben noch ein ganz anderes Problem, das war von Schellinger angesprochen worden, nämlich die Debatten zwischen den Philosophen. Also die Philosophiegeschichte zeigt ja nicht, dass es, sagen wir mal, antike Philosophie gibt und nachher Paradigmenwechsel, mittelalterliche Philosophie und dann moderne Philosophie. Nein, innerhalb dieser verschiedenen Periode gibt es grundsätzlich verschiedene Auffassungen. Grundsätzlich verschiedene Auffassungen, sogar in ein Jahrhundert, sogar in eine Dekade, sogar in einem Jahr. Und die Frage ist, was ist hier los? Also schnattern Philosophen, ohne dass die überhaupt Kenntnis nehmen, was andere sagen? Ich meine, was tun die eigentlich, wenn die andere Philosophen bekämpfen oder mit anderen Philosophen gar nicht ins Gespräch kommen wollen? Also was geht da vor? Ich finde, dass man dass eigentlich das ganze System von Absolute Presuppositions nicht funktioniert, wenn man das nicht auch verstehen kann. Und so meine ich, dass Collingwood zu viel verhaftet bleibt an eine diachrone Perspektive. Das ist also wichtig, damit hat man schon ein Ding. Aber man muss einen Schritt weitergehen. Und zwar, weil die Philosophie, ich hebe es wieder hervor, keine Geschichte hat wie die anderen Wissenschaften. Also, um es nochmal schärfer zu formulieren, ein moderner Philosoph kann ohne Gesichtsverlust sich mit Aristoteles auseinandersetzen. Aber ein moderner Physiker kann das gar nicht. Also, was erlaubt eigentlich den modernen Philosophen, sich mit Aristoteles zu beschäftigen? Liegen doch dort doch dieselbe Presuppositions? Aber ganz stimmt das auch wieder nicht, weil wenn Aristoteles über Substanz spricht, tut er das wohl ganz anders, als wir das heute so aus dem hohlen Bauch tun würden. Also, wie kann man das Problem lösen? Es bleibt stehen, was Collingwood sagt, dass man hier, also dass eine Kommunikation nicht direkt möglich ist, also Sie verstehen auf Anhieb Plato und Aristoteles nicht, Sie müssen also Arbeit leisten, keine Denk-, sondern faktische Recherche. Aber wieso ist es dann doch so, dass moderne Philosophen sich auf Aristoteles und Platon stützen können? Jetzt wäre die einfache Antwort, ja, die denken, dass sie Platon und Aristoteles verstehen. Und deshalb zitieren sie die, aber die sprechen alle gar nicht über Platon oder Aristoteles. Das mag teilweise wahr sein. Aber es könnte ja auch sein, und deshalb meinte ich, dass es neben dieser synchrone oder diachrone auch wichtig ist, die synchrone Perspektive mal anzunehmen. Es wäre doch auch möglich, dass es neben einem Paradigmenwechsel es grundsätzliche Positionen gibt, über wie man über die Wirklichkeit sprechen kann, die sich nicht definitiv entscheiden lassen und die immer in jede Periode, sei es anders besetzt, wieder auftauchen. Ich hatte ja in der letzten Sitzung gesprochen über das Problem Begriff Wirklichkeit. Bestimmt jetzt der Begriff die Wirklichkeit oder die Wirklichkeit des Begriffs? Ne? Musst du Idealist oder Empirist sein? Dieses lässt sich nicht entscheiden. Also, aber dennoch ist natürlich eine Entscheidung von krutialer Bedeutung, wenn du also Wissenschaft magst. Das heißt, der Wissenschaftler muss, ob er will oder nicht, in diese Debatte eine Position einnehmen. Ja? Und Philosophen helfen ihm dabei, die begründen ihm, die machen deutlich, weshalb es sinnvoll ist zu sagen, nein. Wahrnehmung ist immer Theorie geladen. Oder umgekehrt, nein, richtige Wissenschaft misst sich an den Fakten. Das wäre die umgekehrte Position. Und wäre es nicht möglich, dass diese Debatte, diese ganz einfache Debatte, eigentlich immer spielt? Und dass du neben also einem Paradigmenwechsel, wo es geht um klassische philosophische Begriffe wie Substanz und so, also wo es um, ich sag mal, Konzepte geht, dass es noch eine ganz andere Dynamik gibt von Absolute Presuppositions, die eigentlich immer dasselbe bleibt. Nämlich, wie denkst du über den Bezug Begriff Wirklichkeit? Und erinnern sich noch der letzte Vorlesung, ich weiß nicht, ob das für jedermann deutlich war, ich hatte so mal eingedenke Kombination von Forschung und Lehre, ein bisschen so aus meiner eigenen Forschung berichtet, wieso ich meine, dass zumindest für eine Periode, als wie die mittelalterliche Philosophie, diese Debatte eine ganz große Rolle spielt. Als wenn der Anselm sagte, Nominalisten haben in der Theologie nichts zu suchen, dann stellt er fest, aha, wenn du eine ganz bestimmte Auffassung über Begriff Wirklichkeit hast, kannst du die Probleme, die uns jetzt beschäftigen, nicht lösen. Also der Anselm braucht Realisten. Und jetzt kann natürlich so ein Realist sagen, okay, wie mache ich meine Position annehmbar, also vertretbar? Und jetzt schaut er bei Platon, sag mal was, wie man eine solche Position begründen kann. Ja? Das heißt, abgesehen von, wie müsste man das hier sagen? Also da geht es nicht so sehr um philosophische Inhalte, als wohl um philosophische Positionen. Ja, die dann zwar immer so an Inhalte gekoppelt werden, aber letztendlich die Basisentscheidung hat mit der Position in dieses wackele Gleichgewicht Form, entschuldige, Begriff Wirklichkeit zu tun. Okay, das werde ich jetzt ein bisschen weiter ausführen. Halten Sie fest, also, dass das immer liegen bleibt, quasi immer auf Abruf bereit, die verschiedenen Positionen, weil sich die weder formal noch empirisch definitiv entscheiden lassen. Ja? Okay, damit bin ich bei Punkt 2.2, also diachrone und synchrone Betrachtung der Philosophiegeschichte. Also wie gesagt, ich meine, dass man dann neben dieser Diachrone auch eine synchrone Perspektive braucht, die uns besser verstehen lässt, was in philosophische Debatte eigentlich vor sich geht. Und das möchte ich dann, jetzt komme ich bei Punkt 3, mit Hilfe von Louis Althusser, Lenin und die Philosophie ausbreiten. Bitte? Ja?
Aufgrund der verschiedenen Positionen innerhalb der Philosophie es also nicht möglich, nach den Werkzeugen dieser Art der Metaphysik als Geschichtswissenschaft zu fragen oder die zu benennen?
Wieso?
Weil mich die ganze Zeit interessiert, was sind die Werkzeuge dieser Metaphysik als Geschichtswissenschaft? Wenn nicht Empirie oder Logik, kann man dann sagen, ja, das ist nicht beantwortbar, weil es den verschiedenen Disziplinen oder Sichtweisen innerhalb der Philosophie gibt, die jeweils ihre eigene Perspektive dieser Art der Metaphysik gegenüber haben.
Nein, also hier muss, also hier muss man zwei Dinge unterscheiden. Eins, faktisch festzustellen, also welche absolute presupposition von einem bestimmten Physiker oder von einem Philosoph angenommen wird, das ist eine empirische Wissenschaft. Also wie man die Geschichte als eine empirische Wissenschaft betrachten kann. Das heißt, hier muss man Textkritik treiben, historische Untersuchungen und so weiter. Man muss quasi, wie muss ich das sagen, man muss dann Material nach den Vorgaben der philologischen, kodikologischen, paläographischen, historischen Methode aufbereiten. Ja? Das heißt, wenn Sie eine Aussage über Aristoteles machen wollen, das heißt so 3. Jahrhundert vor Christus, Sie wissen, dass die meisten Texte, die wir haben, von Aristoteles, eigentlich alle, die also früher als das 8. Jahrhundert nach Christus, da haben wir die nicht. Ja? Die sind also mehrfach abgeschrieben worden. Dann hat man noch das große Problem, der Übergang von der Majuskel nach der Minuskelschrift. In den ganz frühen Zeiten wurde keine Akzenten gesetzt, da sind die Akzente hinzugekommen. Und ich habe mal in einer vorigen Vorlesung deutlich gemacht, welche gravierende andere Interpretationen man von Aristoteles kriegt, wenn man die Akzente anders setzt. Also bevor man überhaupt eine Aussage über was Aristoteles als historischer Autor gemeint hat, sagt, muss man das natürlich erst leisten. Man kann nicht irgendwie bei Reklam, obwohl das ein Lieblingsverlag ist bei mir, so mal ein Buch kaufen und anfangen, das in einer deutschen Übersetzung zu lesen, zu sagen, das ist meine Auseinandersetzung mit Aristoteles. So einfach geht's nicht. Man muss sich erstmal vergewissern, dass das, was da steht, auch tatsächlich also den historischen Tatbestand entspricht. Und man wird schon schnell feststellen, dass die Sache nicht so einfach ist. Man muss also rekonstruieren. Und dafür hat die Philologia glänzende Methoden entwickelt. Ja. Ich meine, das beste Beispiel ist immer die Bibelexegese. Also, was die seit dem Ende des 19. Jahrhunderts gemacht hat, also philologisch, ist unglaublich. Okay, das ist erstmal Sichern des historischen Tatbestandes. Und eine ganz andere Sache ist, wo das also Gegenstand in einer philosophischen Debatte wird. Weil wenn ich jetzt gesetzt, ich wäre Nominalist und ich sitze jetzt in einer Debatte gesetzt, meine Kollegen würden mir vorwerfen, also wenn Sie Nominalist sind, da können Sie kein seriöser Philosoph sein. Also, so etwas gibt es. Okay, da muss ich mich verteidigen. Es gibt da verschiedene Strategien. Ich kann natürlich sagen, aber entschuldige, soll ich Ihnen mal einen Vortrag über Bezug, Begriff Wirklichkeit geben? Aber dann sagen die realistischen Kollegen, nein, aber du siehst es total falsch, so kann man nicht drüber sprechen. Das ist dieses nicht lösbare Problem, wie jetzt der Bezug, Begriff Wirklichkeit ist. Deshalb machen Philosophen oft eine ganz andere Strategie, die sagen, aber Platon hat doch gesagt, oder ja, aber Aristoteles sagt doch. Und da fängt quasi der philosophische Einsatz von philosophischen Theorien. Ja? Und das ist also eins waren die historische Sicherung. Zweitens ist dann die philosophische Positionierung. Ja? Und das dritte ist, und das werden wir später noch sehen, natürlich die Philosophen, wofür philosophieren die eigentlich? Aber man kann sagen, ja, entschuldige, also was macht das jetzt wirklich aus? Also ein Wissenschaftler, wenn er Wissenschaft macht, sich erstmal Gedanken macht über den Bezug, Begriff Wirklichkeit. Also der fängt einfach an, der hat eine naive Überzeugung, wie das funktioniert. Bis er auf Probleme stößt, wie zum Beispiel Unsicherheitsrelation, Quantenmechanik, oder jetzt in der Biologie, wann fängt Leben an und so. Und dann klopfen die Wissenschaftler bei Philosophen an. Da sagen die, was müssen wir jetzt tun? Oder, was meistens der Fall ist, die Wissenschaftler werden selbst zu Philosophen. Und die fangen an, gehen nach Rombach und die kaufen einige Bücher und die lesen und die verarbeiten das. Und die diskutieren darüber mit ihren Wissenschaftlerkollegen. Und die versuchen dann, sich über diese merkwürdige Lage also im Klaren zu sein. Also, wie muss man über Materie sprechen? Wie muss man über das All sprechen? Ja? Und wir werden das später noch sehen. Die philosophischen Positionen werden so instrumentalisiert, um in der Wissenschaft eine gewisse Position einzunehmen. Und die philosophischen Positionen, das ist eine Antwort auf Ihre Frage, die haben insofern nichts mit der Empirie zu tun, sondern gerade mit den Bedingungen, unter denen man über die Empirie sprechen kann. Ja? Jetzt fasse ich es nochmal zusammen. Das heißt, empirisch natürlich erstmal das, was der Metaphysiker tut, also diese historische Science. Das tut er als Historiker. Was nicht empirisch ist, diese Positionierung innerhalb der philosophischen Debatte. Und was nicht empirisch ist, ist also die Verkehrsschilder aufstellen für die Physik. Nicht empirisch, weil da kann man weder logisch, also wenn ich einen Satz habe, es regnet 2:55 in Freiburg auf Platz der Universität, da können Sie schauen, ob dieser Satz wahr ist oder unwahr. Aber bei dieser absolute Peace of Persistence können Sie das nicht tun. Deshalb sind die nicht empirisch. Okay, aber ich denke, dass das im Laufe des Exposés noch weiter deutlich werden. Also, gerade um diese synchrone Perspektive zu kriegen, möchte ich auf Louis Althusser eingehen, und zwar sein Werk Lenin und die Philosophie. Und das ist, ich tue das, weil es ein bisschen polemisch ist. Und es wird ja auch deutlich werden, dass die Polemik ein ganz wichtiger Aspekt innerhalb der Philosophie ist. Also Althusser ist ein marxistischer Autor. Das heißt, dass für ihn der Begriff des Klassenkampfes zentral steht. Das heißt, er geht davon aus, dass es basale Interessekonflikte in der Gesellschaft gibt. Für ihn und für Marx spielen diese Konflikte auch auf dem Niveau der Theorie oder Wissenschaft eine Rolle. Und wenn Sie jetzt Althusser lesen, müssen Sie nicht an dem etwas einfachen Schema Basis-Überbau denken. Das heißt, jede Klasse hat seine eigene Weltsicht, die zu seiner Situation passt. Nein, jetzt bin ich bei 3.1, Klassenkampf und Wissenschaft der Geschichte. Es geht hier um das Erschließen, was Althusser nennt, ein neues Kontinent, nämlich das Kontinent, ein neues Wissenschaftskontinent, nämlich das der Geschichte. Die Frage ist also, wie man jetzt über Geschichte denkt und mutatis mutandis auch, wie man jetzt über die Philosophie denkt. Und er ist der Überzeugung, und da stützt er sich auf Marx und andere marxistische Autoren, dass es für die Arbeiterklasse von krusialer Bedeutung ist, das Kontinent Geschichte zu erschließen, denn nur unter dieser Bedingung sie ihre politische Praxis effektiv machen kann. Also wenn Sie nicht verstehen, also wie Geschichte funktioniert, können Sie auch Geschichte nicht also einsetzen für Ihren Kampf. Für die herrschende Klasse dagegen ist es von der allergrößten Bedeutung, dass dieses Kontinent geschlossen bleibt. Weil sie haben ja schon die besten Positionen. Deren Interesse ist, dieses Kontinent, dieser Gegenstand vage, unbestimmt oder frei zu lassen, sodass diejenigen, die also die Positionen haben, sich handhaben können. Und da dieses Wahrgehalten von dem Gegenstand Geschichte basiert dann auf gewisse basic presuppositions, wie zum Beispiel Freiheit des Menschen, Kreativität und Freiheit des Denkens, der große Unterschied Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften. Und diese Autoren machen deutlich, dass solche Debatten, die eigentlich fast akademisch zu sein scheinen, wie Unterschied Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften, eigentlich einen ganz großen gesellschaftlichen Impact haben, obwohl die Philosophen das eigentlich gar nicht sehen. Also die denken, dass sie echt Philosoph sind und sich nicht von den Naturwissenschaften einpacken lassen, wenn die immer sagen, nein, also nur die Geisteswissenschaften sind imstande, also die geisteswissenschaftliche Perspektive, die Würde des Menschen hervorzuheben. Wir sind doch keine Maschinen. Dasselbe ist auch mit der Ökonomie. Da sagt man, nein, nein, die Ökonomie stützt sich letztendlich auf Marktprinzipien, ob man es will oder nicht. Marktprinzipien sind abhängig von der Kreativität und Freiheit des Menschen, heißt unter dem Strich, eine Wissenschaft der Ökonomie ist unmöglich. Und wenn du natürlich in einem dritten Weltland wohnst, ja, wäre es doch mal sehr gut, du wüsstest genau, wie jetzt also Weltökonomie funktioniert. Aber das ist genau, wenn Sie zum Mond gehen wollen, dann können Sie mit Ihrer, sagen wir mal, spontanen Physik, dass alles nach unten fällt und dass Dinge eine gewisse Beharrlichkeit haben und so, damit kommen Sie nicht auf den Mond. Also Sie müssen, sagen wir mal, das Kontinent physische Wirklichkeit so erschließen, dass sie das optimal benutzen können. Und die Basisüberzeugung, die wir haben, dass es doch mit der Geschichte ganz anders ist als mit der Physik. Wo holen Sie das her? Also ich habe schon öfters gesagt, dass ehrlich gesagt diese Argumente nicht überzeugend sind. Ein ganz kleines Experiment können Sie mal tun, aber vielleicht nicht jetzt, aber das machen Sie dann nach der Vorlesung. Dann schauen Sie mal Ihren Nachbar tief in die Augen und dann versuchen Sie mal herauszufinden, ob Sie beweisen können, dass er frei ist. Und dann setzen Sie mal kurz eine neue Karte in Ihr Hirn, nämlich die Karte, dass Sie umringt werden von Maschinen. Und die Maschinen sind so designt, dass sie ihnen täuschen soll, dass sie also vorgeben, frei zu sein. Und sie können sich nur retten, wenn sie, es gibt zwei richtige Menschen und sie sind nur gerettet, wenn sie die rausholen. Bitte geben Sie mir mal also die Theorie, die Sie anwenden würde, um das rauszufinden. Ich sage Ihnen, das wird Ihnen nie gelingen. Das heißt also, dass die Annahme, dass ich Menschen, also meine Artgenosse, als frei betrachte, ich wäre ganz dafür, dass sie das tun. Anders würden wir hier ganz anders vorgehen, dann würde ich also ein Getränk vorbereiten mit allerhand Pille drin. Das würde ich so aus meinem Hirn pressen ein bisschen. Und das müssen sie dann trinken. Das wäre viel besser. Könnte ich ruhig in meinem Garten weiterarbeiten und so. Ja? Aber die marxistische Autoren würde sagen, dass das, was wir eigentlich spontan also mit dieser Freiheit zum Ausdruck bringen, eigentlich nur sich voll entfalten kann, wenn wir das Kontinent Geschichte also aufschließen. Und die Frage ist, wie man dann über menschliche Freiheit sprechen muss. Dann darf man vielleicht nicht den Kurzschluss machen, der individuelle Mensch ist frei, deshalb gibt es keine ökonomische Wissenschaft. Sie müssen mal mit einem Mathematiker reden, der kann Ihnen, also gibt es so solche schöne Beschreibungen, Gesetz als die Theatervorstellung ist zu Ende und die Menschen strömen raus. Also keiner spricht sich mit einer anderen Person ab. Ja? Jeder geht frei raus und drängt ein bisschen, damit er schnell raus ist. Einige bleiben vielleicht hängen, weil die noch ein bisschen etwas regeln wollen. Also ziemlich unbestimmt. Das heißt, es sind wirklich unabhängige Atomen oder Monaden, die da durch diese drei, vier Türen sich rausbrechen wollen. Aber dieses sich rausbrechen lässt sich mathematisch sehr gut beschreiben. Oder nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Was gibt es zufälliger als ein Fluss? Also ich überquere jeden Tag die Dreisam und wundere mich über, wie diese Welle alle jeden Tag anders aussehen. Dennoch, schauen Sie mal ein Buch von einem Geophysiker, der kann Ihnen genau sagen, wie diese Wellen entstehen. Ja? Und so ist es auch, dass die Erschließung eines Kontinents der Geschichte, also die Philosophie bestimmt, ob das sinnvoll ist oder nicht und welche Opfer man dafür bringen muss oder nicht. Sie hatten eine Frage.
Ich habe eine Frage. Muss man da nicht unterscheiden zwischen historischen Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften insofern, dass ja Naturwissenschaften daraufhin angelegt werden, Naturgesetze jetzt empirisch nachzuweisen, die jetzt im Grunde genommen transferierbar sind, die immer wieder in gewissen Grenzen reproduzierbar sind und auch immer intersubjektiv auch nachvollziehbar sind. Jetzt ist die Frage, wenn man aber die historischen Wissenschaften sieht, dann ist die Frage, inwieweit lassen sich da überhaupt Erkenntnisse transferieren. Das heißt also auf gut Deutsch, wenn ich jetzt sehr genau Bescheid weiß über die römische Geschichte oder die griechische Geschichte im spezifischen Kontext, inwieweit kann ich daraus überhaupt Erkenntnisse transferieren in die heutige Zeit. Also ja. Ist das ganz schön, da kann man sagen, naja, ich weiß jetzt da ganz genau Bescheid über diese einzelnen Erkenntnisse, die ich doch gewonnen habe, aber ich kann doch kaum etwas in die heutige Zeit hineintransferieren. Also der Kontext ist heute anders und man bleibt ja eigentlich nicht.
Also ich mache jetzt mal eine Bemerkung. Also ich weiß nicht, was Althusser hier sagen würde, der ist ja gestorben, da kann ich nichts dazu sagen. Aber ich sag mal, was ich jetzt hier darauf antworten würde. Also es heißt ja nicht, dass dieses Kontinent Geschichte, das ist übrigens ein Begriff von ihm, ob das jetzt so glücklich ist, das weiß ich nicht, aber ich übernehme das mal, damit, wenn Sie den Text lesen, Sie das dieses Modul leichter da rein platzieren können. Ob diese Wissenschaft also formal genau so vorgeht wie die Naturwissenschaften, das weiß ich nicht, weil zum Beispiel die Chemie und die Physik, okay, in gewissen Teilen sind die dasselbe, aber die haben auch andere Voraussetzungen, wie auch innerhalb der Physik die Statik und die Dynamika. Oder nehmen Sie mal die verschiedenen Geometrien, das heißt, die Geometrie als solche hat zwar eine Ähnlichkeit, aber innerhalb dieser Geometrien, ob sie jetzt eine perspektivische oder eine euklidische haben, das ist natürlich ganz verschieden. Die kann man nicht miteinander verwechseln. Ich würde es also so sagen, so genau wie man heute die Mathematik eigentlich nicht in den Geisteswissenschaften anordnet, obwohl ich eigentlich sagen müsste, wäre das viel sinnvoller als in den Naturwissenschaften, weil die mathematischen Objekte, okay, jetzt gibt es gewisse Mathematiker, die würden sagen, nein, die werden vorgefunden, also Intuitionisten würde das sein. Andere Mathematiker würden sagen, nein, das sind also abstrakte Denkentwürfe. Und wenn das so wäre, wäre das ja Kunstprodukte, so wie also jeden Roman oder philosophische Theorie auch. Also mathematische Theorien sind nicht empirisch. Ich gebe immer so das Beispiel, wenn Sie mal gesetzt, Sie wollen einen kunstvollen Stuhl machen, mit einem gleichschenkligen Dreieck, dann haben Sie ein großes mathematisches Problem gelöst, nämlich das der Hypotenuse. Also das lässt sich mit der Säge ganz leicht lösen, weil Sie kriegen ja immer einen gleichschenkligen Dreieck mit einer Hypotenuse. Aber wenn Sie das jetzt mit Hilfe eines arithmetischen Modells versuchen zu verstehen, haben Sie ein total großes Problem, nämlich das Problem von Wurzel 2. Dasselbe ist übrigens auch mit dem Kreisel. Also der faktische Kreisel hat einen gewissen Inhalt, aber der mathematische Kreisel hat also einen Inhalt mal Pi. Haben Sie genau dasselbe Problem. Okay, das lässt sich mathematisch lösen, aber ich möchte nur mal deutlich machen, dass das Lösungen sind oder Probleme, die faktisch mit der reellen Dreieck oder das reelle der reelle Zirkel nicht zu tun haben, dass das alles damit zu tun hat, unter welche Bedingungen man das sieht. Das alles als Plädoyer, dass es eigentlich die Mathematik in der Geisteswissenschaft sei. Jetzt möchte ich wie folgt plädieren, dass die Geschichte, also natürlich, wenn ich behaupten würde, dass diese Trennung zwischen Geistes- und Naturwissenschaften also diskutabel ist, dann würde ich sagen, müsse man das nicht aus der Perspektive sehen, so genau wie man Naturwissenschaften und Mathematik hat, so auch also der Bezug Naturwissenschaft und Mathematik und dann Wissenschaften von der Geschichte. Ja, also ich kann das jetzt hier nicht leisten. Ich werde das vielleicht in der nächsten Vorlesungsreihe, wo ich über Kontroverse in der Philosophie, dann werde ich diese Kontroverse also auch aufdecken. Und dann können wir mal sehen, was eigentlich, worauf die Autoren, die diese Unterscheidung machen wollen, eigentlich abzielen, was deren Einsatz ist, um überhaupt diese Trennung zu machen. Weil es ist eine ganz neuzeitliche Trennung. Also in der Antike wurde das nie so gemacht. Und mittelalterliche Autoren, auch wenn die katholischer sind, wie man katholisch sein kann, die haben das nie gemacht. Ja, ich sage es mal so, dass man sich da keine Sorgen zu machen braucht, wenn ich sage, ich nehme diese Trennung nicht an. Man kann dennoch dazugehören. Okay, jetzt muss ich schauen, wo ich stecken geblieben war, dass ich mich nicht ablenken lasse. Okay. Also, Althusser geht davon aus, dass Marx große Entdeckung das Erschließen dieses Kontinents ist. Und Althusser war ja Mitglied der kommunistischen Partei. Und Sie wissen, die Kommunisten zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich immer total zersplittern. Und für Althusser war es deshalb wichtig, also eine philosophische Theorie zu haben, die diese wissenschaftliche Entdeckung auch als solche appreciierte. Also der erste Kampf, den Althusser geführt hat, ist innerhalb der kommunistischen Partei, wie er sagen würde, die humanistischen Kommunisten erstmal also das Sprechen unmöglich zu machen. Interessant ist jetzt, dass Althusser, und das finde ich, das hat mich eigentlich auf diese Texte gebracht, dass Althusser die Einsicht, dass diese Einsicht, wie eigentlich die Philosophie funktioniert, nicht an einem Philosophen zuschreibt, sondern an einen Mann aus der politischen Praxis, nämlich Lenin. Nach seiner Meinung hatte Lenin sehr gut die lähmende Wirkung von bestimmten philosophischen Positionen für die politische Praxis gesehen. Und jetzt ist das, Sie müssen den Althusser lesen und ich kann nicht sagen, dass er ein guter Autor ist, aber er spielt sein Spiel zumindest total gut, weil dass er Lenin zitiert, ist natürlich höchst politisch in dieser Debatte innerhalb der kommunistischen Partei. Das ist, als ob Thomas von Aquin sagen würde, wie er das immer in der Summa contra Gentiles sagt, nachdem er erstmal mit Aristoteles eine gemeinsame Sache gemacht hat, deshalb sagt auch die Heilige Schrift und so weiter. Und das hat deshalb etwas Forciertes. Aber zugleich schlägt er meines Erachtens den Nägel auf den Kopf, dass es nicht die Philosophie ist, die weiß, wie es eigentlich mit der Philosophie steht. Weil wir hatten ja schon gesehen, als wir Schelling und Heidegger, zwei sehr respektable Philosophen, wenn man betrachtet, was die über die Philosophie sagen, dass man das schon als Philosoph kritisieren kann. Noch ausgesetzt als Historiker. Nun, wenn Althusser auf die Wichtigkeit von einer richtigen Philosophie Wert legt, ist er nicht der Erste. Wir haben ja, glaube ich, vor zwei oder drei Zyklen das Kommunistische Manifest hier mal gelesen. Und da spricht Marx, ich glaube, das ist im dritten Teil oder im vierten Teil, wo er diese verschiedenen, also sozialistische Entwürfe bespricht. Da spricht er an, wie bestimmte philosophische Thesen also entmannen können, wie er selbst sagt, wenn sie also mit reellen Konzepten operieren, also Konzepte, die aus der Empirie stammen, und diese in einem anderen Kontext rüberbringen, und dann passen diese Kategorien natürlich nicht mehr, aber die dann passend machte mit abstrakten philosophischen Theorien. Das heißt, Begriffe, die dann zuerst wissenschaftlich sind, das heißt, die Wahrheit erschließen, decken diese dann zu. Und Marx ist sehr kritisch dem gegenüber, weil er sagt, das sieht dann zwar ganz toll aus, aber hat genau der gegenteilige Effekt. Und er gibt das Beispiel, er war ja selbst in der deutschen Philosophie sozialisiert, hatte große Kontakt auch mit den deutschen Sozialisten. Und er zeigt dann, wie vor allem die Deutsche durch den Einfluss der klassischen deutschen Philosophie sich diesen Irrtum ausgesetzt haben. Dass, wo die Franzosen eigentlich eine gute Analyse von historischen Umständen gegeben haben, dass mit dieser Philosophensoße völlig wirkungslos wird. Also ich nehme diesen Text, weil einige von Ihnen den ja vielleicht kennen. Ich habe das hier aus so einem kleinen Büchlein, die Frühschriften und dann Manifest der Kommunistischen Partei. Also diese Texte werden ja nachher auch in Klicks gestellt. Also Sie können diese Zitate dort also finden. Es ist bekannt, wie Mönche Manuskripte, worauf die klassischen Werke in der alten Heidenzeit verzeichnet waren, mit abgeschmackten katholischen heiligen Geschichten überschrieben. Also der Marx hat eine gute Feder, ein bisschen so wie Nietzsche. Die deutschen Literaten gingen umgekehrt mit der profanen französischen Literatur um. Sie schrieben ihren philosophischen Unsinn hinter das französische Original. Zum Beispiel hinter die französische Kritik der Geldverhältnisse schrieben sie Entäußerung des menschlichen Wesens. Hinter die französische Kritik des Bourgeois-Staates schrieben sie Aufhebung der Herrschaft des abstrakt Allgemeinen. Und so weiter. Also das hört sich dann tief und wirklichkeitsnah an. Die Unterschiebung dieser philosophischen Redensarten unter die französischen Entwicklungen tauften sie Philosophie der Tat, wahrer Sozialismus, deutsche Wissenschaft der Sozialismus, philosophische Begründung der Sozialismus und so weiter. Die französische sozialistisch-kommunistische Literatur wurde so förmlich entmannt. Entmannt, weil sie damit wirkungslos wurde. Und da sie in der Hand des Deutschen aufhörte, den Kampf einer Klasse gegen die andere auszudrücken, so war der Deutsche sich bewusst, die französische Einseitigkeit überwunden, statt wahrer Bedürfnisse, das Bedürfnis der Wahrheit. Also er zeigt, wie historische Kategorien, also umgedeutet werden durch eine Philosophie und deshalb ihr Realitätscharakter verlieren und deshalb nicht mehr Instrument werden in einem Kampf von einer Klasse gegen die andere. Also aufhörte, den Kampf einer Klasse gegen die andere auszudrücken, so war der Deutsche sich bewusst, also das bewusst musste sie unterstreichen, weil das ist ja die Leistung des Philosophen, aufzuklären. Also die französische Einseitigkeit, weil das war ja nur empirisch, überwunden und statt wahre Bedürfnisse das Bedürfnis der Wahrheit, statt der Interesse des Proletariers, die Interesse des menschlichen Wesens, des Menschen überhaupt vertreten zu haben, des Menschen, jetzt kommst du ja keiner Klasse, der überhaupt nicht der Wirklichkeit, der nur dem Dunsthimmel der philosophischen Fantasie angehört. Also er zeigt, wie bestimmte philosophische Umdeutungen also kastrieren. Dieser deutsche Sozialismus, der seine unbeholfenen Schulübungen so ernst und feierlich nahm und so marktschreierisch ausposaunte, verlor indes nach und nach seine pedantische Unschuld. Und weshalb verlor die ihre pedantische Unschuld, und das wird dann weiter ausgeführt, weil die damit eigentlich die Bourgeoisie, die herrschende Klasse, nur das lieferte, was die gerne hören wollte. Das ist, was Marx dann auch vorher, hier, was wir gesehen haben. Es gibt wirklich, es gibt keinen Klassengegensatz. Es geht nur um Menschen. Es gibt keine, sag mal, die wahre Interesse einer Arbeitergruppe, sondern es gibt nur Interesse in der Wahrheit. Und wer bestimmt, was die Wahrheit ist? Ja, natürlich die herrschende Klasse mit ihren Universitäten und ihrer Philosophie. Also, dass sie die Unschuld verlieren, ist, dass die Philosophie dann denkt, über die Wirklichkeit zu sprechen und eigentlich über ihr eigenes Wesen gar nicht im Klaren ist. Und somit politisch tätig ist, ohne dass sie es selbst weiß. Also Althusser spricht auf ähnliche Weise zwischen der Gegensatz von wahrer und unwahrer Philosophie. Und wahrer Philosophie wäre jetzt die Philosophie, die weiß, was sie eigentlich tut, wenn sie mit wissenschaftlichen Begriffen operiert. Und also Ideologie, unwahre Philosophie, die sich darüber nicht im Klaren ist. Dieser Gegensatz, natürlich wahre, unwahre Philosophie oder dialektischer Materialismus, ich werde nachher auf diesen Begriff noch einkommen, Ideologie, das ist natürlich sehr problematisch. Und man kann das auch nicht so übernehmen, ich bin ja kein Marxist, aber ich meine, dass man das nach dem formalen Statut so verwenden kann. Also, wobei wahre Philosophie eigentlich die Wissenschaft der Philosophie ist, die weiß, wie Philosophie funktioniert. Übrigens, ich kann Ihnen eine ganze Vorlesung halten über Aussagen über die Philosophie, wo das eine Rolle spielt. Wir haben das ja ganz am Anfang gesehen, wenn bei Hugo von St. Victor steht, zuerst gab es die Wissenschaften und die kamen in Widersprüche, die sie selbst nicht lösen konnte. Und es ging gerade über die Frage des Isomorphismus, ob jetzt die Kategorien, die du verwendest, um über die Empirie, und die Empirie, die du beschreibst, ob die dir auch die Kategorien liefern muss, wie du über die Empirie schreibst. Und dass man dafür also eine Sonderwissenschaft braucht, die ab und zu Philosophie und ab und zu Logik genannt wurde. Also hier haben sie genau dasselbe. Also ich finde, man kann das übernehmen, wo bei wahrer Philosophie die Wissenschaft vom Wissen ist, also Wissenschaft von der Philosophie ist, die weiß, wie Philosophie funktioniert, und die Ideologie, die Philosophie, die das nicht wissen will, die also kein historisches Wissen über wie Philosophie funktioniert zulässt. Also ein deutsches Beispiel haben wir bei Heidegger gesehen, der expressis verbis sagt, das gehört nicht zur Philosophie, dieser historische Zugang. Also Althusser will somit eine Philosophie der Philosophie liefern und hier liegt meines Erachtens seine Bedeutung. Nicht so sehr in den konkreten Behauptungen, die er jetzt über philosophische Probleme macht, da will man bei Althusser wenig finden, wie auch eigentlich bei Lenin oder Marx. Das gesteht übrigens Althusser selbst auch zu. Hier auf Seite 14 von seinem Lenin und die Philosophie. Ich werde dieses Werk nachher noch ausführlicher vorstellen. Da sehen Sie, das eigentliche Problem, und ich würde ihm hier zustimmen, das eigentliche Problem ist nicht, ob Marx, Engels und Lenin richtige Philosophen sind oder ob sie es nicht sind, ob ihre philosophischen Aussagen stichhaltig sind, ob sie über Kants Ding an sich Unsinn reden oder nicht. All diese Fragen sind und bleiben im Rahmen einer bestimmten philosophischen Praxis. Das eigentliche Problem ist gerade diese traditionelle philosophische Praxis selbst, die Lenin in Frage stellte, indem er eine ganz andere philosophische Praxis vorschlägt. Diese andere philosophische Praxis beinhaltet die Ankündigung oder den Entwurf einer, jetzt kommt es, objektive Erkenntnis der Seinsweise von Philosophie überhaupt. Eine Erkenntnis der Philosophie als des Holzwegs der Holzwege, Also Lenin nennt die Philosophie Holzweg, der Holzwege. Und Althusser nimmt das wörtlich zu Recht, weil er möchte sagen, die Philosophie geht eigentlich über nichts. Insofern, wenn du in die Philosophie selbst hängen bleibst, dann bist du nicht nur im Holzweg, sondern sogar im Holzweg der Holzwege. Da wirst du wirklich nie etwas finden. Nun ist das Letzte, was die Philosophie und die Philosophie ertragen können, das Unerträgliche schlechthin, gerade der Gedanken an eine solche Erkenntnis, nämlich dass Philosophie Holzweg der Holzwege ist. Was die Philosophie nicht ertragen kann, ist eben der Gedanken an eine Theorie, das heißt objektive Erkenntnis der Philosophie, eine Theorie, die imstande wäre, die traditionelle philosophische Praxis zu verändern. Also nochmals, den Text von Heidegger macht das programmatisch deutlich. Deshalb, dass ich diesen Text auch genommen hatte damals. Und noch, ob das jetzt, ich habe damals auch gesagt, man kann dieser Meinung sein, beweisen lässt sich das nicht, aber man muss wissen, was die Konsequenzen sind. Wie das immer, also Mathematiker würde sagen, wenn es um Axiomen geht, du kannst Axiomen nicht beweisen, du musst nur schauen, was aus den Axiomen folgt. Also du kannst quasi die Sinnvollheit eines Axioms nur aus den Schlüssen feststellen, die du daraus ziehen kannst. Ein ganz normaler logischer Vorgang, wie man immer sagt, wenn eine falsche Konsequenz folgt, stimmen die Prämisse nicht. Ja? Also du kannst quasi die Sinnvollheit der Prämisse nur aus den Schlüssen ziehen. Und so ist es hier auch. Also ich versuche jetzt in der Vorlesung deutlich zu machen, ich habe die beiden Alternativen und ich zeige Ihnen, was man mit der einen tun kann, das haben Sie ja gesehen. Und jetzt bin ich dabei, Ihnen aufzudecken, was man mit der anderen, die eher historische, objektive Perspektive über die Philosophie. Objektiv, auch in dem Sinne, was Heidegger nicht mag, nämlich, dass man auf die Philosophie schaut, ohne selbst Philosoph zu sein, sondern Historiker zu sein. Also diese Veränderung, und jetzt setze ich langsam in die Schlusskurve, diese Veränderung der philosophischen Praxis, ich hatte ja gesagt, dass der Althusser also kein guter literarischer Schreiber ist, aber er weiß sehr gut, welche Position er aufgreifen muss. Wenn er von philosophischer Praxis spricht, hat das eine ganz bestimmte Fundament in den Schriften von Marx, nämlich in seiner 11. Feuerbach-These. Also diese Veränderung der philosophischen Praxis, also dass die Philosophen es anders tun müssen als bisher, ist also angekündigt in dieser 11. Feuerbach-These. Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu verändern. Und die große Frage ist nun, wie verändert die Philosophie? Also was ist jetzt die Praxis der Philosophie? Also hier nicht interpretieren, das wäre also ohne, dass du weißt, was du eigentlich bewirkst, sondern es verändern. Und wie verändert die Philosophie, ganz kurz zusammengefasst, indem sie gewisse Wissenschaften an die Macht hilft. Also die Philosophie ist selbst nicht empirisch, sondern ist quasi Polizist, die sagt, alles in diese Richtung, alles in diese Richtung. Da kann man nicht, das ist sinnlos, in diese Richtung zu gehen. Da ist... es ist fast wie so eine GPS mit Stimme, also die sagt, Stau, wenn Sie links abfahren, also fahren Sie bitte rechts, ist die Straße frei. Das machen Philosophen. Schauen wir zum Abschluss. Althusser das in seinem Lenin und die Philosophie also weiter ausführt, auf Seite 23 für diejenigen, die den Text haben. Wenn Marx der wissenschaftlichen Erkenntnis wirklich einen neuen Kontinent, nämlich das der Geschichte, erschlossen hat, müsste seine wissenschaftliche Entdeckung zu einer einschneidenden Veränderung in der Philosophie führen. Wir werden das in der nächsten Sitzung noch sehen. Althusser geht sehr stark davon aus, und so liest er auch Marx, dass die Philosophie der Wissenschaft folgt, übrigens eine Einsicht, die Sie auch bei Hegel finden können und auch bei Hugo von San Victore. Also, das heißt, die Philosophie reagiert. Die Wirklichkeitserschließung findet immer in den Wissenschaften statt, weil die empirisch sind. Aber das muss abgesichert werden und das machen die Philosophen. Also, wenn Marx der wissenschaftlichen Erkenntnis wirklich einen neuen Kontinent erschlossen hat, müsste seine wissenschaftliche Entdeckung zu einer einschneidenden Veränderung in der Philosophie führen. Die 11. These über Feuerbach war vielleicht eine Vorahnung davon. Also nicht mehr interpretieren, sondern verändern. Sie kündigte ein großes Ereignis in der Philosophie an. Und das scheint der Fall zu sein. Also er analysiert das in diesem Text, das werden wir in der nächsten Sitzung sehen. 2. Die Philosophie existiert nur als verzögerte Reaktion auf eine wissenschaftliche Provokation. Wissenschaftliche Provokation, weil Erschließung eines neuen Kontinents, das ruft natürlich, lesen Sie Kuhn, lesen Sie auch Feierabend, all diese Wissenschaftstheoretiker, die deutlich gemacht haben, wie wissenschaftliche Revolutionen entstehen. Erstmal sind das Idioten, die von niemand als seriös genommen werden. Das heißt, es ist eine Provokation. Die marxistische Philosophie müsste also als verzögerte Reaktion auf die marxistische Geschichtswissenschaft auftreten. Er sagt, okay, Marx macht eine wissenschaftliche Entdeckung, als Historiker, empirisch, und langsam aber sicherlich schließen sich dann die philosophischen Reihen, um das zu unterstützen. Auch das scheint der Fall zu sein. Dafür spricht das 30-jährige dauernde Schweigen zwischen den Feuerbach-Thesen und dem Anti-Düring. Anti-Düring, das ist eine Schrift von Friedrich Engels, also geschrieben so 1876, 1878, gegen Eugen Düring oder Eugen Düring. Und das war ein Positivist, der ein Werk geschrieben hat, Logik und Wissenschaftstheorie. Und Engels reagiert darauf, dass diese Auffassung über Wissenschaftstheorie oder Logik also bürgerlich sei. Also das, was Marx entdeckt hat, verschließt. Übrigens, der Düring war sehr kritisch Marx gegenüber. Dafür spricht auch das lange anhaltende spätere Stampfen, mit dem wir in großer Kompanie noch immer auf der Stelle treten. Das muss man eigentlich in Französisch lesen. Aber ich möchte sagen, dass wir Philosophen noch gar nicht wissen, wie wir jetzt also eine Philosophie liefern können, die dieses Kontinent also unterstützt, zeigt ja, dass die Philosophie abhängig ist von der Wissenschaft. Erst muss die Wissenschaft sich positioniert haben, bevor man weiß, also welche philosophische Theorien man zur Begründung anführen kann. Die Philosophie hat keinen eigenen Gegenstand, leckt immer am Eiscreme der Wissenschaft. In diesem Sinne vielleicht. Bis nächste Woche. Und die Evaluationsbögen, die können Sie hier auf dem Tisch legen.